SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 9. von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Die illustre Runde des Gästehauses macht einen Ausflug. Man wandert zusammen zu einer Köhlersiedlung. Opitz erklärt das Verfahren der Verkohlung. Im Weitergehen diskutiert man über dies und das und landet über dem Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre, 2 Jahre her und immer noch nicht aufgeklärt, wieder beim Thema Frauen. Dieses Mal geht es um Hexen. Walter Frommer erzählt davon und stützt sich dabei auf das Archiv in Breslau. In diesen Gegenden hier soll im 17. Jahrhundert die Hexenverfolgung ein solches Ausmaß angenommen haben, dass die Frauen scharenweise in die Berge flohen. Es liest Timo Weißschnur.
Die Dörfer leerten sich, Kühe standen ungemolken, Gärten überwucherten mit Unkraut, Kleider hingen zerlöchert und in Fetzen. Wie in Trance zählte Frommer alle Stadien des Weltzerfalls auf. Öfen erkalteten, Vorräte verkamen, Hunde und Katzen verwilderten, die Wolle der Schafe wucherte ungehindert. Auch im böhmischen Braunau wurden Dorota und Barbara der Folter unterzogen. Ihre Leiber wurden auf die Streckbank gespannt, mit Feuer und Schwefel traktiert. Die Bewohner der Stadt erstarrten vor Furcht, als sie die Schreie der Frauen aus dem Verlies unter dem Rathaus hörten, bis sie es schließlich nicht mehr ertragen konnten und die Stadt Braunau sich in dieser Sache offiziell an Prag wandte. Man fragte, ob die Folter noch fortgesetzt werden solle und ob die Ehegatten der Angeklagten nicht möglicherweise die Kosten des Prozesses, 2 Reichstaler, übernehmen sollten. Braunau sei ein armes Städtchen und die erwähnten Männer waren zufällig wohlhabend. Wer sollte für den ganzen Aufwand bezahlen? Das Appellationsgericht in Prag urteilte, die Folter sei einzustellen und die Frauen freizulassen, zudem seien sie nicht mit den Prozesskosten zu belasten. Die Frauen kamen frei, doch das Prager Gericht willigte nicht darin ein, ihren guten Namen wiederherzustellen. Sie starben, von allen verachtet und geschmäht. Leider versäumte es Neurode, seine Hexen zu verteidigen, schloss Walter Frommer, als bedauere er diesen Sachverhalt.
»Eine sehr schöne Geschichte«, sagte August. »Sie beweist die Kraft des gesunden Menschenverstandes und des Marktes.« »Angeblich kehrte ein großer Teil der geflüchteten Frauen niemals zurück«, setzte Frommer noch abschließend hinzu.
Wojnicz ging stumm vor sich hin, bedachte Thilo hin und wieder mit besorgtem Blick und lauschte aufmerksam Frommers Worten, wurde jedoch immer wieder durch Geräusche des Waldes abgelenkt, durch ein Rascheln, den fernen Ruf eines Vogels, das Knarren der hohen Buchen oder durch die Bewegung eines Tieres, das er nur aus dem Augenwinkel sah, oder durch ein Fellbüschel, das ein abstehender Ast einem Tier herausgerissen hatte. Oder einfach durch das weite Panorama der Berge, das für einen kurzen Augenblick hinter den hohen Bäumen hervorschimmerte und dann wieder verschwand, als sie weiter hinabstiegen und der Wald dichter wurde. Die Herren fühlten sich offenbar inspiriert von der Geschichte. Sie gab den Anstoß zu einer lebhaften Unterhaltung zum Thema Atavismus. Schnaufend und immer wieder innehaltend diskutierten sie, ohne jedoch im Eigentlichen zu streiten, vielmehr trugen sie Argumente für ein und denselben Standpunkt zusammen. Verglichen mit dem zivilisierten Mann stelle das enger mit der Natur und deren Rhythmen verbundene Weib gewissermaßen einen Atavismus dar, konstatierte Lukas voller Selbstgewissheit, die er noch hervorhob, indem er das Wort Atavismus in seine einzelnen Silben unterteilte. Opitz wiederum fügte hinzu, zwar verstehe er nicht ganz, was so ein Atavismus eigentlich sei, gewiss jedoch sei das Weib häufig ein gesellschaftlicher Schmarotzer. Unter entsprechender Anleitung aber könne es sich durchaus zugunsten der Gesellschaft betätigen, etwa als Mutter.
Ob es uns nun gefällt oder nicht, einzig die Mutterschaft rechtfertigt die Existenz dieses problematischen Geschlechts, fasste Opitz zusammen, und alle begriffen, dass er so Frau Opitzens Tod zu verarbeiten suchte, weil diese doch keine Kinder gehabt hatte. Zum Schluss verdarb Thilo, wie stets, ein wenig die Stimmung, indem er die interessante, angeblich aus Frankreich stammende Hypothese äußerte, die Mona Lisa stelle gar keine Frau dar, sondern einen verweiblichten Freund Leonardos. Schließlich sei allgemein bekannt, dass der Künstler lieber mit Männern sich umgeben hatte als mit Frauen.
Diese These rief Lukas mitleidiges Lächeln und Herrn Augusts stumme Genugtuung hervor. Nunmehr kehrte Lukas, bereits sichtlich erschöpft, zum Hauptthema zurück und verkündete eine bissige Kritik der modernen Kunst, die mit folgenden Worten endete. Gut an der Kunst ist einzig das, wonach diese Cretins, diese verrohten Lokomotiv- und Schraubenfanatiker mit ihrem Futurismus noch nicht die Finger ausgestreckt haben. Das Wort Futurismus spie er mit der größten Verachtung aus. Nun gingen sie bereits gleichmäßigen Schrittes auf einem flachen Waldpfad. Die Buchen zu beiden Seiten des Weges sahen zu dieser Jahreszeit märchenhaft schön aus. Die dunkelroten Blätter formten über ihren Köpfen burgunderfarbene Gewölbe. Gelbe und orangene Tupfen von Birken und Ahorn bereicherten noch die herbstliche Feerie der Farben, die umso prächtiger wirkte, als die Sonnenstrahlen und das Blau des frühen Oktoberhimmels zu einem goldtürkisen Hintergrund für diese Vorstellung verschmolzen.
»Ich habe all das schon im Frühling gesehen«, seufzte Thilo. »Damals sind wir auch hier gewandert.«
Er und Wojnitsch waren weit hinter den anderen zurückgeblieben. Ein schönes Stück vor ihnen gingen Lukas und August. Letzterer gestikulierte, somit sprachen sie wohl wieder über eines der Themen, über die sie sich noch nie einig wurden.
»Ich war viel besser bei Kräften als jetzt. Eigentlich plante ich, nur bis zum Sommer zu bleiben.«
Dann stieg der Weg wieder steiler an und es wurde schwieriger, sich zu unterhalten. Entzückt betrachtete Wojnitsch die Kissen dunkelgrünen Mooses zu beiden Seiten des Wegs und die gelben, glitschigen Hütchen der Butterpilze. Er konnte sich nicht zurückhalten und begann, sie in seine Kappe zu sammeln. Als sie endlich ans Ziel gelangten, verspürte er eine leise Enttäuschung. Da hatte er etwas Spektakuläres erwartet, und nun zeigte Opitz ihnen voller Stolz ein paar unscheinbare, von Moos und Heidelbeergesträuch überwucherte Löcher in der Erde. Raimund breitete die Picknickdecken aus und goss Limonade in blecherne Becher, dazu reichte er kleine Butterbrötchen.
»Die Hiesigen nennen diese Löcher Hexenmünder«, sagte Opitz und setzte mit scherzhaftem Augenzwinkern hinzu, »eigentlich müssten sie Hexenärsche heißen, da ihnen bei sehr heißem oder sehr kaltem Wetter pfeifend Luft entweiche.« Einzig Lukas lachte.
»Die Wissenschaft sagt Reineweg etwas anderes«, meldete sich Frommer zu Wort, der sich für diesen Ausflug überaus elegant gekleidet und den steifen weißen Kragen gegen ein seidenes schwarzes Foulard eingetauscht hatte, womit er nun wie der Mitarbeiter einer Pietät aussah.
»Der Unterschied der Temperaturen im Innern der Erde und an ihrer Oberfläche ruft Bewegungen der Luft hervor, die, wenn sie aus den Löchern entweicht, zischt und pfeift.«
Wojnitsch legte sich auf den Bauch und spähte in eines der Löcher hinein, konnte aber kein Geräusch vernehmen. Die Luft darin, eine feuchte Herbstluft, erfüllt von den Gerüchen des Waldes, stand gänzlich unbewegt. Er schob seine Hand so tief er konnte in das dichte, federnde Moos und spürte an den Fingerspitzen eine feuchte Kühle, wie in dem Keller, in den Yusuf ihn immer geschickt hatte, damit er Kartoffeln und Sauerkraut hole. Solcherlei Indianeraufgaben, wie er es nannte, hatte der Vater immer für ihn ersonnen und dem kleinen Wojnitsch Abzeichen dafür verliehen. War er die Kellertreppe hinabgestiegen, galt es, Angst und Widerwillen zu überwinden, die ihn plötzlich befielen und seine Hände, die die Kerze entzünden sollten, zittern ließen. Der Keller hatte die Form eines L, der Gang führte zuerst nach links, dann nach rechts. Die Kartoffeln lagen in der dunkelsten und feuchtesten Ecke, in einem Bretterverschlag. Der Haufen wurde mit jedem Tag kleiner und trieb im Frühjahr weiße, verzweifelt nach Licht sich reckende Keime aus. Neben dem Verschlag standen Fässer mit Sauerkraut und eingelegten Gurken. Einmal hatte er oben auf dem Kartoffelhaufen eine riesige Kröte gesehen. Ganz reglos hockte sie da und starrte ihn mit hervorquellenden gelben Augen an. Schreiend war er nach oben gerannt, doch der Vater hatte ihm befohlen, wieder hinunterzugehen. Da nützte kein Flehen und kein Weinen.
Zum Glück war die Kröte nicht mehr dort gewesen. Später aber hatte er sie jedes Mal, wenn er in den Keller hinabging, vor Augen. Ja, selbst jetzt, da er an sie dachte, war sie dort und würde für immer dort bleiben. Der Gedanke, er könnte sie töten, wie er es sich anfangs ausgemalt hatte, einen Stein mit hinabnehmen aus der sonnigen Welt und ihn auf ihren weichen Krötenleib schleudern, bereitete ihm ein eigentümliches Vergnügen, das seinen Puls beschleunigte. Doch hatte er befürchtet, dass die Konsequenzen dieses Mordes noch schrecklicher sein würden. Die von dem Stein zerquetschte Kröte hätte die Kartoffeln besudelt und er hätte sie erst recht nie mehr vergessen können. Seither fürchtete er, wenn er die Hand in das Gurkenfass tauchte, sie könne auf irgendeine Weise dort hineingekrochen sein und ihm zwischen die Finger geraten, sie wäre dort, zwischen den eingelegten Gurken, ja, hätte die Gabe, sich in jedwedes feuchte und glitschige Ding zu verwandeln. Ohne Zweifel, es war eine große Schule der Tapferkeit, völlig zu Recht hatte er die Abzeichen dafür bekommen. Und deswegen war es ihm nun ein leichtes, die Hand in die Windlöcher zu stecken, mit den Fingern das Moos und den duftenden Atem des Erdinneren zu erforschen. Thilo legte sich neben ihn und nahm die gleiche Position ein. Beide spähten sie in die dunkle Öffnung, die irgendwo in die Tiefe führte.
»Hey! Hey!«
rief Thilo hinein, wahrscheinlich in Erwartung eines Echos, doch das Loch war zu schmal, zu vermoost, als dass seine Stimme von den Wänden des Schlundes hätte zurückgeworfen werden können. Indessen begann hinter ihren Rücken bereits eine Flasche mit Opitzens angesetztem Likör, der wunderbaren Schwärmerei, die Runde zu machen. Der Trunk diente der Stärkung, der Ermutigung in dieser großen, arglistigen Welt, in der mikroskopisch kleine, tödliche Wesen ihre unschuldigen Lungen angriffen und es darauf abgesehen hatten, sie zu töten.
»Nieder mit den Kochschen Bazillen!«
Sie hoben ihre Gläser und ließen sich die Köstlichkeiten aus Raimunds Korb schmecken. Wojnicz sah, dass Thilo wohl eingenickt war. Er lag auf der Seite, hatte die Augen geschlossen, sein Atem ging gleichmäßig, sein unruhiges Gesicht hatte sich geglättet. So gesellte er sich denn zu den anderen Männern, die, seitlich aufgestützt auf den Decken ruhten, mit Schwärmerei gefüllte Becher in der Hand und über das Aufkommen von Hexensagen sprachen. Der graue Löwe behauptete, zum ersten Mal seien Hexen in den Metamorphosen des Apuleius erwähnt worden, wohingegen Herr August darauf beharrte, bereits Aristophanes habe in seinen Fröschen über sie geschrieben.
»Batrachoi«,
sagte er und tat sich mit seinem Griechisch hervor. »Das bedeutet »die Frösche«. Die Betonung liegt auf der letzten Silbe. Es kommt darin zu einem Gespräch, als Dionysos gemeinsam mit Xanthias den Akerusischen See überquert hat und die beiden mit einem Mal in einer Einöde stehen, in der sie etwas Seltsames sehen.« Wojnicz betrachtete ihn mit plötzlich erwachter Neugier. Herr August zog seinen leicht verschlissenen wollenen Gehrock aus, erhob sich und stand eine Weile nur da, wobei er die Lippen bewegte, als wollte er sich etwas vor langer Zeit Einstudiertes wieder in Erinnerung rufen. Dann begann er zu rezitieren. Er machte seine Sache ausgezeichnet, sprach in unterschiedlichen Stimmlagen und verlieh so jedem Teilnehmer des Dialogs einen eigenen Ton.
»Xanthias!« »Beim Zeus! Es ist recht, da hörte ich eben ein Geräusch!«
»Dionysos?
Wo, wo denn?«
Herr August legte eine Hand ans Ohr.
»Xanthias? Hinten!«
Hier tat Herr August einige drollige Hopser, um der Verwirrung seiner Figuren besseren Ausdruck zu verleihen, und sprach dann weiter.
»Dionysos? Ei, so geh doch hinter mir!«
»Xanthias? Nun ist es wieder vornen!«
»Dionysos? Ei, so geh nach vorn!«
Plötzlich änderte sich Herrn Augusts Gesichtsausdruck. Sein Mund verzog sich voller Schrecken, die Augen wurden rund, die Wangen bebten ängstlich.
»Xanthias? Jetzt sehe ich auch, beim Zeus, ein schrecklich großes Tier.«
»Dionysos? Wie ist's denn?«
»Xanthias? Furchtbar. In alle Gestalten verwandelt sich's. Jetzt ist's ein Ochse, jetzt ein Esel, jetzt ein Weib. Ein wunderschönes.«
Dionysos, wo denn nur? Ich gehe drauf. Xanthias, jetzt ist es schon kein Weib mehr. Jetzt ist's wieder Hund. Dionysos, es ist gar wohl die Empuse? Xanthias, ja, von Feuer glänzt, die ganze Fratze. Dionysos, und das eine Bein ist Erz? Xanthias, ja, beim Poseidon, und das andere Eselmist. Nun weißt du's. Dionysos, wohin soll ich fliehen? Xanthias, wohin denn ich?
Herr August verstummte, verbeugte sich bescheiden und gab so zu verstehen, dass sein spontaner Auftritt nun zu Ende sei. Röte überflog sein Gesicht, und mit einem Mal erschien der gedrungene Mann mit dem rötlichen Haar Wojnitsch schön und gut aussehend.
»Und was kam dann, Herr August?« fragte Opitz, neugierig geworden.
»Ach, weiter erinnere ich mich nicht. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis«,
zierte sich Herr August, während der wiedererwachte Thilo zu klatschen begann. Wer hätte gedacht, dass in Herrn August solch ein Mime steckte? Von nun an würde der graue Löwe keinerlei Überlegenheit auf diesem Gebiet mehr zeigen können. Übrigens lachte auch er und klatschte mit einem eigentümlich gönnerhaften Gesichtsausdruck, ganz als hätte er diesen Auftritt großmütig gestattet. Erhitzt und glücklich wusste Herr August, dass er ihre Herzen erobert hatte, zumindest jetzt, auf diesem kleinen Ausflug in die Berge, zumindest hier hatte er für eine kurze Weile triumphieren können und all die Anspielungen und Erniedrigungen gewissermaßen in Vergessenheit geraten lassen, die er aufgrund seiner, sagen wir, kleinen Statur und psychischen Verfassung, denn ein Leiden wollen wir es nicht nennen, zu ertragen hatte, und er erklärte, das sei nur eine Übersetzung, er hätte dasselbe auch auf Griechisch rezitieren können, im Original, obgleich er lange kein Griechisch mehr gelesen habe und ihm bestimmte Ausdrücke durcheinander gerieten.
»Sie sind zu bescheiden«, suchte Wojnitsch ihn zu bestärken, auf den Herrn Augusts kleines Schauspiel gewaltigen Eindruck gemacht hatte. Gern hätte auch er einmal etwas rezitiert, doch das Einzige, was ihm einfiel, war Adam Mickiewiczs »Litauen, wie die Gesundheit bist du, mein Vaterland«.
Zwar hatte er in der Schule Griechisch gehabt, der Lehrer hatte die Zöglinge aber mit dem Lineal auf die Hände geschlagen, so dass sich diese Sprache ihm mit einem kurzen, doch brennenden und durchdringenden Schmerz verband. So hatten sich Homers Verse in seinen Körper eingebrannt.
Er suchte nach etwas Interessantem aus seinem geliebten Latein, doch kamen ihm nur Ciceros pathetische Reden in den Sinn. Einen Lehrer wie Herrn August hätte er haben mögen. Seine Gedanken schweiften zu seiner Kindheit und Erziehung, und ein Schlückchen der bittersüßen Schwärmerei weckte seine Erinnerungen. Ihre Wohnung in der Lemberger Herrengasse war angenehm geschnitten und sonnig. Die Fenster von Salon und Esszimmer gingen auf eine recht lärmende Straße, da das Kopfsteinpflaster jeden Verkehr in ein Rattern, einen Trommelwirbel verwandelte. Nach einigen Jahren aber hatte sich das Gehirn so sehr an diesen Lärm gewöhnt, dass der Vater ihre Wohnung als ruhig gelegen empfand. Mieczys wurde an einem deutschsprachigen Gymnasium angemeldet, das sich auf den Wawe Gubernatorskir befand. Zweimal täglich legte er den Weg zwischen Haus und Schule zurück, wobei er am Bernhardinerkloster vorbeiging und später die Auslagen in den Schaufenstern der Läden an der Zwoba-Gasse und der Czarniecki-Gasse betrachtete. Dann kam er am Gebäude der Feuerwehr vorbei, einer Institution, die er mit weitaus größerem Respekt betrachtete als das Kloster. Einige Male war er Zeuge geworden, wie die Feuerwehrmänner zur Abfahrt zusammengetrommelt wurden, sei es einer Übung oder eines tatsächlichen Brandes wegen, und jedes Mal faszinierte ihn die Geschicklichkeit der flinken Männer in ihren Uniformen. Die knappen Kommandos, Rufe, Gesten erinnerten ihn an Tänze, die er auf dem Dorfe gesehen hatte. Mit ihren aufstampfenden Füßen und den wunderlichen Figuren, welche die menschlichen Körper vollführten. Und hier tanzten die Feuerwehrmänner einem möglichen Feuer entgegen, sie tanzten gegen die Zerstörung, ja, gegen den Tod. Ihre einstudierten Bewegungen waren perfekt bemessen und in höchstem Maße wirkungsvoll, was die einen begannen, vollendeten die anderen.
Sie reichten einander Schläuche und Eimer, gaben Meldung, sprangen auf, zack, 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 und der Feuerwehrwagen war bereit zum Weg und zum Kampf mit dem Element. Die Männer erstarrten auf den Sitzen wie Bleifiguren. Dann stellte einer von ihnen die Sirene an, die die ganze Welt in die Sphäre ihres Dienstes mit hineinzog. Der kleine Mieczysław bekam vor Ehrfurcht eine Gänsehaut am ganzen Körper. Binnen 2 Minuten rollte der kampfbereite, mit Schläuchen umwickelte, mit Spitzhacken, Brechstangen, Äxten bewehrte und glänzende Messinghelmen gespickte Feuerwehrwagen durch das offene Tor in die Stadt. Weiter ging Mieczysław durch den schattigen alten Baumbestand des Parkes auf den Wällen und gelangte zur Schule, die, ähnlich wie die gegenüberliegende orthodoxe walachische Kirche mit ihren 3 Kuppeln, erhaben über der Stadt thronte. In jener Kirche, manchmal schaute er kurz herein, gab es das Bild eines Engels, den zu betrachten ihm besondere Freude bereitete. Er hatte ihn bei sich Engel Vierfinger getauft und dem daneben angeschriebenen Namen Gavril keine Beachtung geschenkt, hatte doch der Maler die segnend ausgestreckte Hand so dargestellt, dass sie keinen Daumen zu haben schien, und auch der Ringfinger war kürzer. Mit einer eigentümlichen Erleichterung nahm der kleine Mieczysław diese Unvollkommenheit in der Vollkommenheit wahr. Seines kleinen Makels wegen war der Engel ihm näher, um nicht zu sagen, wurde menschlich. Ein Engel, in Bewegung dargestellt, fest auf dem Boden stehend, in grün glänzendem Gewand, ja, es waren Lichtreflexe darauf gemalt, mit einem sichtbaren Flügel, der aber nicht aus Federn bestand wie bei einer Gans, sondern gleichsam mit 100 winziger Perlen bestickt und obendrein rot unterlegt war. Ein Engel mit einem Schilfrohr in der Hand. Er wirkte, als sei er mit irgendetwas befasst. Von Engeln hieß es allgemein »der Engel«. Dabei erschien es doch ebenfalls offensichtlich, dass Vierfinger von solch brutalen Einteilungen ausgenommen war und seinen eigenen, gesonderten Platz besaß, sein Engelsgeschlecht, sein göttliches Genus. Deutsch lernte Mieczysław bei Mieczysław Baum, einem großen, stattlichen Juden von wikingerhafter Statur, und obgleich sie sich im Unterricht unermüdlich um eine gestochene Aussprache bemühten, um ein Goethe-würdiges Deutsch, zog doch irgendeine Kraft sie unweigerlich gen Galizien, hin zu einer melodiösen, verschliffenen, vom Polnischen und Jiddischen gefärbten Variante dieser Sprache, in der die Wörter ein wenig breitgetreten wirkten wie alte Latschen. Geborgen konnte man sich in ihr fühlen und heimisch.